An Gottes Segen ist alles gelegen. Diesen frommen Spruch findet man an so manch altem Fachwerkhaus in goldenen Lettern geschrieben. An Gottes Segen ist alles gelegen. Und als Christen stimmen wir diesem Spruch natürlich zu. Ohne den Segen Gottes ist alles nichts. All unser Leben, all unsere Handlungen, all unsere Hoffnungen sind abhängig von dem Segen Gottes. Und da, wo Gott nicht seinen Segen darauf legt, da ist es nicht zum Guten. Und ja, wir wünschen uns daher ein gesegnetes Leben. Und das ist auch die Überschrift für diese Predigt heute, ein gesegnetes Leben. Und es ist sicherlich keine Überraschung für die, die schon die letzten Sonntage hier waren. Wir schauen uns natürlich Abraham an, den alten Glaubensvater, wenn wir über ein gesegnetes Leben sprechen wollen. Abraham hat in 1. Mose 22 eine sehr schwere Prüfung gemeistert. Er wusste natürlich nicht vorher, dass es eine Prüfung war, aber Gott hat etwas von ihm verlangt, das sehr schwer war. Er sollte seinen eigenen Sohn opfern, Gott ganz hingeben. Und auf dem Berg Moria hat er sehr eindrücklich und vorbildlich bewiesen, dass er Gott wirklich vertraut, indem er ihm sogar sein Liebstes, sein Wertvollstes, seine große Hoffnung anbefohlen hat und nicht zurückgehalten. Seinen Sohn Isaak, den Gott ihm durch ein Wunder geschenkt hat. Isaak, den Sohn der Verheißung und das Zeichen des Segens im Leben von Abraham. Er vertraute selbst Isaaks Leben ganz dem Herrn an. Er überwand allen Schmerz und alle Sorge, alles Unverständnis, wie Gott so etwas von ihm verlangen kann und alle Angst, was dann daraus werden wird. Und dann schenkt Gott ihm seinen Sohn wieder. Ein Widder soll stellvertretend für Isaak als Brandopfer zur Anbetung dienen. Ja, eine herrliche Geschichte. Und was für eine Freude. Abraham ist gehorsam. Er beweist Glaube. Und Gott, er bestätigt, dass Abraham diese Prüfung mit Bravour bestanden hat. Ja, Abraham, er ist wie, als würde er einen Orden verliehen bekommen. Eine 1 plus, Abschluss, summa cum laude. Oh, auf Moria ist etwas Wunderbares geschehen. Abraham beweist Glauben in vollem Gehorsam. Und tatsächlich lesen wir nach der Begebenheit auf dem Berg Moria, dass Gott ihm einen großen Segen zuspricht. Abraham hat ein gesegnetes Leben. Und darum lesen wir in 1. Mose 22, die Verse 15 bis Kapitel 23, Vers 2. 1. Mose, Kapitel 22, ab Vers 15. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba und Abraham ließ sich in Beersheba nieder. Und es geschah nach diesen Dingen, da wurde dem Abraham berichtet, siehe Milka, auch sie hat deinem Bruder Nahor Söhne geboren, Uz, seinen Erstgeborenen und dessen Bruder Bus und Kemuel, den Vater Arams und Keset und Haso und Pildasch und Jitlaf und Betuel. Betuel aber zeugte Rebekka. Diese 8 gebar Milka dem Nahor, Abrahams Bruder und seine Nebenfrau namens Rehuma. Und sie gebar nämlich Tebach und Gamham und Tahash und Macha. Und die Lebenszeit Sarahs betrug 127 Jahre. Das waren die Lebensjahre Sarahs. Und Sarah starb zu Kirjat Arba. Das ist Hebron im Land Kanaan. Und Abraham ging hin, um über Sarah zu klagen und sie zu beweinen. Erstens, Gottes Segen im Leben. Gott verspricht Abraham hier einen vielseitigen Segen, der hier sehr bildlich ausgedrückt wird. Es sind aber im Wesentlichen vier Bereiche: Gottes Fürsorge, Gottes Vermehrung, Sieg über die Feinde und weltweites Heil. In Vers 17 heißt es: Ich werde dich reichlich segnen. Gott sagt Abraham seine persönliche Nähe und Fürsorge zu. Ich werde dich segnen. Hier ist eine Ich- und Du-Beziehung. Eine Gemeinschaft. Gott tritt ihm zur Seite. Ich selbst werde dich reichlich segnen. Und wenn wir von einem gesegneten Leben sprechen, dann ist das immer das Erste und Wichtigste. Segen Gottes bedeutet, bei dem Gott des Segens zu sein. Seine besondere Gunst und seine Hilfe zu erfahren, weil Gott nahe ist. Und er ist persönlich nahe. Er gibt auf mich Acht. Er ist mir zum Guten nahe. Das bedeutet Segen. Gott ist da. Gottes Fürsorge. Als Christen dürfen wir diesen Segen erfahren. Diesen Segen der Nähe und Fürsorge des persönlichen Gottes. Warum? Weil Jesus für uns gestorben ist. Weil Jesus für uns gestorben ist, ist Gott für uns. Und wir sind nicht mehr Gottes Feinde, sondern Gesegnete Gottes, die wir an Jesus glauben. Ja, jeder, der mit Jesus verbunden ist, darf behaupten, ich bin ein Gesegneter Gottes. Gottes Segen ist auf mir. Gott ist mir nahe. Und dann geht es hier um Vermehrung. Und deine Nachkommen werde ich überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Aus Abraham sollte also ein großes Volk kommen, eine große Familie, eine große Nachkommenschaft. Und zur damaligen Zeit bedeutete das Sicherheit, Einfluss, Bedeutung, Hilfe, Würde, Zusammenhalt, Wohlstand. All das war mit Familie, mit Nachkommenschaft verbunden. Das waren wesentliche Bestandteile für ein gutes Leben. Ein einzelner Mann, er kann wenig ausrichten. Ein kinderloser Mann, er hat wenig Einfluss. Aber eine große Nachkommenschaft bedeutet, Teil von etwas Bedeutendem zu sein. Teil von etwas, was Einfluss hat. Was prägen kann. Was wichtig ist. Über das einzelne Leben hinaus. Und als Christen erfahren wir das, diese Form des Segens. Nicht, dass alle Christen viele Kinder haben, aber wir erfahren die Fürsorge Gottes, dass wir Teil sind einer großen Familie. Der Familie Gottes. Wir sind aufgenommen als Kinder Gottes. Und damit gehören wir zu der Familie der weltweiten Gemeinde. Wir gehören zu der Braut Christi. Und die Braut Christi, die Gemeinde, ist die wichtigste Gemeinschaft auf dieser Erde. Und auch wenn es nicht so scheint, die einflussreichste und bedeutendste Gemeinschaft auf dieser Erde. Nun, das wirkt nicht so. Aber alles Handeln Gottes dreht sich um die Gemeinde. Die Tatsache, dass Gott diese Erde noch nicht zerstört hat, liegt an der Gemeinde, an seinen Auserwählten, an der Braut Christi. Das ist der Grund. Alle Güte, alle Geduld, alle Langmut, es hängt zusammen mit dieser Gemeinschaft. Und wenn wir an Jesus glauben, dann dürfen wir, dann gehören wir zu dieser Gemeinschaft, zu dieser ehrenvollen, würdigen, einflussreichen Gemeinschaft, von Gott angenommen und durch Gott gebraucht in dieser Welt. Wir haben eine hohe Aufgabe. Jesus sagt, wir sollen Licht und Salz sein in dieser Welt. Wir sollen Zeugen sein von den Tugenden dessen, der uns berufen hat. Wir sind eine königliche Priesterschaft. Es gibt keine bedeutendere Gemeinschaft als die Gemeinde, so unscheinbar es auch wirken mag in dieser Welt. Mit natürlichen Augen. Und dann heißt es hier, ist hier die Rede von dem Sieg über Feinde. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Das Tor war der Sitz des Stadtrates oder der Herrscher. Hier wurden wichtige Entscheidungen getroffen. Hier wurde regiert in dem Tor der Stadt. Es ist ein Bild für die Kraft oder auch die Herrschaft einer Stadt. Und Gott sagt Abraham hier zu, dass dieser Segen, den er Abraham zusagt, nicht schnell vergehen wird. Sondern das Volk wird die Feinde letztendlich dominieren und beherrschen. Es ist eine Vorhersage, dass Abrahams Nachkommenschaft die Städte Kanaans besitzen wird. Und die Kanaaniter sie nicht besiegen werden. Nun, als Christen erleben wir auch diesen Segen des Sieges über Feinde. Aber als Christen kämpfen wir nicht gegen Fleisch und Blut, wie Paulus es nennt, sondern wir haben Feinde, gottlose Mächte und Gewalten, die in uns wohnende Sünde, den Teufel und den Tod. Er wird beschrieben als der letzte Feind, der Tod. Über Jahrhunderte haben viele gottlose Mächte versucht, die Gemeinde zu vernichten. Aber über der Gemeinde steht ein Segen des Sieges. Jesus sagt in Matthäus 16, Vers 18, aber auch ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und des Hades, also des Totenreiches Pforten, werden sie nicht überwältigen. Am Kreuz hat Gott Triumph über die Mächte und Gewalten gehalten. Und Jesus hat die Sünde der Gläubigen vollkommen bezahlt. Die Sünde kann uns nicht mehr verdammen. Christus ist für sie eingetreten. Der Schuldbrief ist zerrissen, weil Jesus für unsere Schuld gestorben ist, als ein Opfer zur Vergebung. Und Jesus ist auferstanden aus den Toten und er sagt in Offenbarung 1, Vers 18, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Jesus, er wurde nicht nur nicht besiegt durch den Tod, er hat sogar die Schlüssel der Tore der Feinde in Besitz genommen. Er hat die Schlüssel des Tores zum Totenreich. Er hat den Schlüssel des Tores zur Hölle. Er hat die Macht. Er hat die Feinde besiegt. Ein gesegnetes Leben bedeutet, diesen Segen kann mir keiner mehr nehmen. Und wenn alle Feinde sich gegen mich zusammenrotten, ich habe ein gesegnetes Leben, weil diesen Segen mir niemand rauben kann. Niemand kann mich aus der Hand meines Heilandes rauben. Das ist die Segenszusage Jesu, unseres guten Hirten. Hölle, Sünde, Tod und Teufel, sie sind besiegt. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und schließlich sehen wir noch das weltweite Heil. Vers 18, und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Das ist ein deutlicher Hinweis auf die Rettung der Erwählten aus allen Nationen der Erde in dem Zeitalter der Gemeinde des Evangeliums. Jesus ist als Jude geboren, doch er ist gestorben nicht nur für Juden, sondern für Juden und auch für Menschen aus aller Welt, jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation. Und es kommt der Tag, wenn Jesus wiederkommt, da wird Jesus ein Himmelreich auf dieser Erde aufrichten, ein Leben in völligem Segen und die Erkauften aus allen Nationen werden Jesus, den Nachkommen und Samen Abrahams, rühmen in alle Ewigkeit. Sie werden sich segnen in dem Samen Abrahams. Sie werden wissen, all das haben wir Jesus zu verdanken. Wir haben ein Leben voller Segen im Himmelreich. Wir erleben alles Gute und wir preisen Jesus, den Samen Abrahams, dafür. Der vollkommene Segen wird da erlebt, wo der Segen, den wir durch Jesus erfahren, die ganze Schöpfung erfasst. Und alles Leid und alle Sünde und auch der Tod wird weggetan sein. Und alle, die hier den Segen der Vergebung erfahren haben, sie werden dann den vollkommenen Segen der ungetrübten Gemeinschaft mit Gott erleben. Sie werden Gott nahe sein und nie mehr ferne rücken. Ein gesegnetes Leben ist ein Leben mit der Hoffnung des ewigen Heils. Ein nicht aufhörender Segen. Und so erleben wir hier, wie Gott dem Abraham Segen für sein Leben zuspricht. Fürsorge, Gemeinschaft, Sieg oder Sicherheit und eine ewige Hoffnung. Und wir finden nun zweitens Gottes Segen und unser Gehorsam. Es gibt hier einen merkwürdigen Zusatz bei dieser Segenszusage. Vers 16 lesen wir, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen. Und am Ende, nachdem er diese Segenszusage gegeben hat, heißt es in Vers 18, und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Also vor und nach der Segenszusage gibt Gott also eine Begründung. Das hat etwas mit dem Gehorsam Abrahams zu tun. Wir müssen uns also die Frage stellen, hat sich Abraham den Segen Gottes durch seinen Gehorsam verdient? Segnet Gott also die Gehorsamen? Ist ein gesegnetes Leben, das gehorsam war und darum gesegnet wird? Ist der Gehorsam die Ursache und Grundlage eines gesegneten Lebens? Eine wichtige und praktische Frage für uns. Und tatsächlich klingt es so in unserem Text, ist es nicht so? Aber das Gute an fortlaufender Schriftauslegung ist, dass wir noch im Hinterkopf haben, Moment mal, das ist gar nicht das erste Mal, dass ich von diesem Segen lese, dass wir von diesem Segen hören. Ich hoffe, es geht euch auch so. Nein, dieser Segen der Fürsorge, der Vermehrung und so weiter, teilweise sogar mit den genau gleichen Bildern von den Sternen am Himmel und dem Sand am Meer, das hat Gott Abraham schon zugesagt gehabt. Schon mehrfach zugesagt gehabt. Und zwar aus Gnade. Nicht, weil Abraham irgendetwas getan hätte, sondern schon in Ur. Da, wo Gott ihm das erste Mal begegnet. Und dann in Haran, da so auf der halben Strecke. Und dann in Kanaan hat Gott Abraham diesen Segen immer wieder zugesagt. Und das ganz ohne Bedingung, ganz ohne Verdienst, sondern aus Gnade. Ich werde dich reichlich segnen. Gott bestätigt hier genau den Segen, den er Abraham schon gnädig verheißen und versprochen hatte, bevor Isaak überhaupt geboren war. Nun, ist dieser Segen nun aus Gnade oder aus Verdienst? Gott widerspricht sich nicht. Gott widerspricht sich nicht. Der Segen ist aus Gnade, so wie es zu Beginn zugesagt wurde. Gott ändert seinen Bund auch nicht nachträglich. Er schreibt nicht das Kleingedruckte irgendwie schnell um, ohne dass jemand das merkt. Und plötzlich merkt man, oh, es war doch unter ganz anderen Konditionen. Nein, die Gnade ist die Ursache. Doch wieso wird hier an dieser Stelle nach der so großen Prüfung der Gehorsam so deutlich betont? Warum redet Gott in dieser Weise mit Abraham und betont den Gehorsam in so deutlicher Weise? Nun, der Gehorsam ist nicht die Ursache, aber der Gehorsam ist dennoch notwendig mit dabei. Der Segen Gottes ist aus Gnade, aber der Segen Gottes ist auch wirksam. Er fördert Gehorsam. Und der Gehorsam Abrahams war ein Beweis seines Glaubens. Wir haben es letzte Woche behandelt. Die Prüfung war nicht eine Prüfung seines Gehorsams, es war eine Prüfung seines Glaubens. Der Gehorsam war der Beweis seines Glaubens. Der Glaube war wiederum ein Beweis der wirksamen Gnade Gottes. Wir wissen, der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Wir können es also umdrehen und sagen, Gott segnet nicht die Gehorsamen, aber Gott macht die Gesegneten gehorsam. Macht das Sinn? Gehorsam ist eine Frucht des Glaubens. Und Moria, dieser Berg Moria, er bezeugte Glauben durch den Gehorsam. Und Gott bestätigt seinen Segen, den er aus Gnade dem gehorsamen Abraham gibt. Johannes Calvin, er erklärt es so. Was Gott Lohn nennt, ist doch recht eigentlich seine Wohltat. Das ist kein Widerspruch. Denn es ist doppelte Freundlichkeit Gottes, dass er in der Absicht, uns zu einem frommen Wandel zu reizen, unseren Werken zuschreibt, was seiner reinen Guttätigkeit gehört. Man darf also nicht die Lockungen göttlicher Güte, die ein Gegengewicht gegen unsere Stumpfheit sein sollen, derartig missdeuten, dass der Mensch als sein Verdienst in Anspruch nimmt, was allein ein Geschenk der göttlichen Freigebigkeit ist. Sehr treffend bezeichnet. Gott, er gebraucht diese Worte. Er hebt den Gehorsam von Abraham hoch, um ihn anzureizen zur Heiligung. Und es ist eine doppelte Freundlichkeit. Er gibt ihm sogar noch mehr hinzu, um ihn zu locken, gehorsam zu sein, in Heiligung zu wandeln. Also die Betonung auf den Gehorsam darf uns nicht dazu führen, dass wir denken, wir müssten oder könnten überhaupt uns den Segen Gottes verdienen. Wie so manche auch aus dieser Stelle hier herausinterpretieren wollen. Gott schuldet keinem Menschen irgendetwas. Abraham hat den Segen nicht verdient durch seine Werke. Stellt euch mal vor, Gott würde sagen, Abraham, eigentlich wollte ich dir das nicht geben. Ich dachte, die Prüfung schaffst du eh nicht. Ich habe so eine hohe Aufgabe gedacht. Ich habe gedacht, das schaffst du nie. Und ich wollte dir eigentlich auch diesen Segen gar nicht geben. Aber jetzt, wo du gehorsam warst, muss ich es dir wohl doch geben. Nun gut. Wisst ihr, das ist nicht Gott. Das ist nicht Gott. Aber er ist so freundlich, dass er nicht nur aus Gnade Segen gibt, dem, der es nicht verdient, sondern auch noch Gutes und Segensreiches in uns wirkt und uns mit diesen Worten anreizt und anspornt zur Heiligung. So dass wir wissen dürfen, oh, Gott ist in uns tätig und er verändert uns und er gebraucht uns und ich darf Schritte tun im Guten. Ich darf endlich etwas schaffen, was gut ist, was gehorsam ist, was Glauben bestätigt. Wir lesen das doch in Philipper 2. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken nach seinem Wohlgefallen. Hier haben wir das gleiche Prinzip. Der Eifer zur Heiligung ist nicht die Ursache des Heils. Es ist das Wirken Gottes. Aber Gott motiviert uns dazu, mit allem Eifer die Heiligung und den Gehorsam ernst zu nehmen, als würde alles davon abhängen. Denn es geht nicht nur darum, was wir bekommen, sondern auch darum, was wir werden. Es geht Gott darum, was wir werden. Ein gesegnetes Leben ist nicht nur ein Leben voller Güter. Es ist ein Leben, das mit Gutem gefüllt wird, inwendig. Das zum Guten führt, das zum Guten verändert wird. Ein gesegnetes Leben bedeutet nicht nur ein beschenktes Leben, sondern auch ein verändertes Leben. Und Gott betont den Gehorsam auch so deutlich, weil er Abraham bezeugt. Abraham, ich freue mich über dein Gehorsam. Eigentlich sind wir Gott allen Gehorsam schuldig und müssten doch sprechen, wie es in Lukas 17 heißt, wir sind unnütze Sklaven, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Aber Gott freut sich an jeder Handlung des Gehorsams, selbst in kleinen. Stell dir vor, ein Vater fordert von seinem Sohn, lieber Sohn, geh in dein Zimmer und räum dein Zimmer auf. Ich weiß, ganz utopisch, aber. Du hast es in völligem Chaos hinterlassen und ich dulde das nicht länger, dass du dich rausredest und dass du dich mit irgendetwas anderem beschäftigst. Geh in dein Zimmer, räum auf. Schon mal gehört? Und nun, der Sohn sagt, ja, Papa. Und er geht und räumt auf. Und daraufhin kommt der Vater zum Sohn und sagt, ich gebe dir ein Eis. Ich schenke dir ein Eis. Als der Vater den Gehorsam sieht, ist er nicht so beeindruckt, als hätte der Sohn etwas getan, was der Vater gar nicht verlangt hätte. Als wäre es weit über das hinaus gewesen, was der Sohn schuldig war. Nein, es war die Pflicht des Kindes, den Eltern, dem Vater gehorsam zu sein. Aber weil der Vater sich so sehr über den Gehorsam freut, über die Bereitwilligkeit zu gehorchen, belohnt er das Kind zusätzlich und macht deutlich, ich freue mich über deinen Gehorsam, obwohl du ihn mir schuldest. Und so macht Gott es hier mit Abraham. Ich segne dich, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Ich freue mich an deinem Gehorsam, Abraham. Gott freut sich am Gehorsam seiner Kinder. Können wir uns das vorstellen? Es stärkt die Beziehung, die liebevolle Gemeinschaft. Und darum finden wir es tatsächlich häufig, dass Gott oftmals zusätzlich belohnt, wenn wir in Treue und Gehorsam vorangehen. Nicht so, als würde Gott es uns schulden. Aber wir schaffen es endlich, uns mal zusammenzureißen und einen Schritt zu gehen, von dem wir schon lange wussten, dass es eigentlich richtig ist. Wir sind gehorsam. Wir bringen Ordnung in unser Leben. Wir fördern Treue. Und plötzlich schenkt Gott uns Segen. Und plötzlich schüttet uns Gott mit Gutem zu. Und wir denken, oh, wie kam das denn jetzt plötzlich? Gott freut sich am Gehorsam seiner Kinder. Und außerdem gehört der Gehorsam zu den Mitteln der Gnade Gottes. Als Gott verheißt Abraham, also Gott verheißt Abraham Segen. Und das ganze Leben von Abraham war ein gesegnetes Leben, weil Gott mit seiner Segenszusage begann. Weil Gott ihm Segen zugesprochen hat. Darum war Abrahams Leben ein segensreiches Leben. Und mit dieser Segenszusage hat Gott auch begonnen, im Leben von Abraham segensreich zu wirken. Ja, Abraham selbst zu formen. Und die verschiedenen Versuchungen, die Wüstenzeiten, die Herausforderungen, die Traurigkeiten, die führten Abraham zum Gehorsam, den Gott in seinem Segen mit eingebunden hat, mit eingeplant hat, mit einberechnet hat. Es gehört dazu. Der Gehorsam, die Heiligung gehörte von Anfang an zu dem Segen dazu. Wir finden dieses gleiche Prinzip ganz deutlich in 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Hier schreibt Paulus der Gemeinde in Thessalonich: Wir müssen aber Gott allezeit für euch danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat zur Rettung. Bedingungslose Erwählung. Gott hat erwählt, von Anfang an, das heißt vor Grundlegung der Welt. Aber jetzt hört einmal, wie es weitergeht. In Heiligung des Geistes und in Glauben an die Wahrheit. Gott gebührt der Dank, er hat erwählt zur Rettung, zum Heil, von Anfang an, aber er rettet mit der Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Keiner der Erwählten wird ohne Heiligung und ohne Glauben gerettet. Und jetzt sagen wir, aha, also ist die Heiligung und der Glaube die Bedingung. Nein, es ist ein Mittel der Gnade Gottes. Gott, noch bevor ein Mensch geboren war, hat erwählt, aber er hat auch die Mittel erwählt, die er gebrauchen wird, um zu retten. Heiligung und Glaube. Und doch ist Heiligung und Glaube nicht die Ursache, sondern eben ein Mittel, welches Gott souverän bestimmt hat in seinem Segen. Und so finden wir das hier bei Abraham: Weil du meiner Stimme gehorcht hast. Ja, Gehorsam ist da. Und der Segen geht einher mit Gehorsam, weil es ein Mittel ist der Gnade Gottes, des Segens Gottes, die er gebraucht in den Seinen. Und drittens, Gottes Segen und unser Empfinden. Wenn wir über ein segensreiches Leben sprechen, dann müssen wir nicht nur darüber sprechen, was Segen beinhaltet und was Segen begründet, sondern auch, wie es sich anfühlt. Ein gesegnetes Leben führt zum Gehorsam. Aber wie fühlt sich ein gesegnetes Leben eigentlich an? Vielleicht stellen wir uns vor, Gottes Segen müsste sich eigentlich so anfühlen, wie wir uns einen Lottogewinn vorstellen. Plötzlich habe ich alles, was ich mir je erträumt habe. Ich bin alle meine Sorgen los. Ich kann mir alles kaufen, was ich mir wünsche. Es ist alles da. Jetzt gibt es keine Schwierigkeiten mehr. Jetzt brauche ich keine Sorgen mehr haben. Und dann sind wir ganz enttäuscht oder ganz betrübt, wenn es anders kommt in unserem Leben. Wenn wir sagen, ich fühle nicht, dass ich ein gesegnetes Leben habe, denn mein Maßstab von einem gesegneten Leben ist eigentlich so ganz anders. Ich stelle mir ein gesegnetes Leben ganz anders vor, als das, was sich gerade in meinem Herzen abspielt, wie es sich gerade in meinem Leben anfühlt. Könnt ihr euch vorstellen, wie Abraham mit Isaak nach Hause kam zu Sarah? Vielleicht wie so ein siegreicher Krieger. Müde und geschafft, aber voller Freude und voller Jubel und sich fast überschlagend. Ich habe die große Prüfung bestanden, Sarah. Gott hat den Segen bestätigt, Sarah. Das hättest du hören müssen, wie Gott aus dem Himmel gesprochen hat. Isaak, sag doch auch mal was. Und er hat gesagt, dass er zufrieden mit mir ist. Dass er sich an mir freut. Ist das nicht großartig? Und dass er dafür sorgt, dass unser Leben voller Segen ist. Und plötzlich, ich drehte mich um und dann war da so ein Widder, der sich verfangen hat nach Gottes Vorsehung und ich konnte ihn schlachten. Und er hat schon wieder gesagt, dass er unsere Nachkommenschaft machen wird, wie das Sand am Meer. Sarah, kannst du dir das vorstellen? Sarah, wir haben solch einen Grund zum Jubeln.
Es war einfach großartig. Es war großartig auf dem Berg von Moria. Und vielleicht stellt er sich vor, dass Sarah kommt mit einer Laute, musizierend und tanzend ihm entgegen. O Abraham, o ruhmreicher Held. Aber was ist das Nächste, wovon wir lesen hier in unserem Text? Kein Freudenfest, keine Ordensverleihung. Nein, wir lesen von einer Nachricht, die Abraham erhält. Auf dem antiken Postweg zur Zeit Abrahams erreichte ihm eine Nachricht in sein Zelt. Und hier heißt es sogar, und es geschah nach diesen Dingen. Sie stehen im Zusammenhang mit dem, was hier auf Moria geschah. Und das, was nach diesen Dingen, das nächste, was Wichtiges geschah nach diesen Dingen ist, Vers 20, und es geschah nach diesen Dingen, da wurde dem Abraham berichtet, siehe Milka, auch sie hat deinem Bruder Nahor Söhne geboren, Uz, seinen Erstgeborenen, und dessen Bruder Bus und Kemuel, den Vater Arams und Keset und Haso und Pildasch und so weiter. Kennt ihr das? Wenn ihr euch vor Freude fast überschlagt und von dem berichten wollt, was ihr erlebt habt oder was ihr geleistet habt, und ihr seid so voller Freude, und dann gibt es einen Moment, der plötzlich alles verändert, der euch plötzlich zum Schweigen bringt, der plötzlich die Temperatur im Raum verändert. Es sagte mal jemand, der Vergleich ist ein Räuber der Freude. Nun, ich weiß nicht genau, wie Abraham auf diese Nachricht reagierte. Bestimmt hat er sich vorrangig mit seinem Bruder Nahor gefreut. Jahrzehntelang hat er nichts von ihm gehört. Und nun die schöne Kunde, dass es ihm gut geht. Man konnte ja nicht einfach mal schnell eine E-Mail verschicken, noch nicht mal einen Brief. Und jetzt nach so langer Zeit von dem entfernten Ur, vielleicht offensichtlich ist Nahor ein bisschen näher herangezogen, die halbe Strecke nach Haran, wo auch Abraham eine Zeit lang lebte, bevor er nach Kanaan kam. Und vielleicht jetzt, wo der Weg so ein bisschen kürzer ist, nur noch ein paar Tagesmärsche oder ein paar Wochen, und jetzt erhält er Nachricht von seinem Bruder Nahor. Und nicht nur, dass er lebt, nicht nur, dass es ihm gut geht, sondern seine Familie wächst. Und vielleicht fügten sich bei Abraham auch ein paar andere Gedanken hinzu. So wäre es doch bestimmt bei dir oder mir, nicht wahr? Gott hat Abraham eine große und unzählbare Nachkommenschaft zugesagt. Wie die Sterne am Himmel, wie der Sand am Meer. Und es war so ein großes Wunder, als Isaak endlich geboren wurde, dem Abraham und Sarah. Sie haben einen Sohn. Was für ein Wunder, was für eine Freude. Und was haben sie für Leid und Schmerzen, für Geduld und Traurigkeit aushalten müssen, bis es endlich zu diesem Zeichen des Segens in den Armen von Abraham kam. Was haben sie alles erdulden müssen? Was hat es gekostet? Und nun kommt Abraham vom Berg Moria, hat seinen Glauben und sein Vertrauen zu Gott im schwersten Gehorsam bewiesen. Und er bekommt diese Segenszusage und dann steht da eine Nachricht und Name für Name wird aufgelistet. Ach übrigens, Nahor, dein Bruder, ist auch Vater geworden. Mit seiner ersten Frau Milka hat er 8 Söhne und mit seiner Nebenfrau nochmal 4. Klasse, oder? 12. 12 Söhne hat dein Bruder Abraham. 12! Fühlt sich das noch an wie Segen? Mein Bruder ist nicht nach Kanaan gezogen. Er ist nur nach Haran nachgezogen, die halbe Strecke, bedeutender Handelsort. In Kapitel 24 heißt es sogar, dass Haran die Stadt Nahors genannt wird. Er hat in kürzester Zeit einen großen Einfluss dort in dieser Stadt gewonnen. Ihm scheint alles zu gelingen. Abraham wohnt noch immer in Zelten und Nahor besitzt eine Stadt. Und Gott hat Abraham nach all diesen Strapazen einen Sohn geschenkt und den anderen musste er vertreiben. Und Nahor hat einfach mal so 12. Irgendwie scheint Nahor die Schokoladenseite des Lebens zu genießen und das nicht nur, weil seine Frau Milka heißt. War es das wert? Ist der Segen Gottes all die Mühe wert? All den Verzicht, all das Hoffen, all das Bangen, all das Prüfen, all das Vertrauen. Ist es das wert? Ein gesegnetes Leben? Den anderen, den Gottlosen, den Selbstgerechten, den Betrügern, denen geht es doch so viel besser als mir. Hat so gut gepasst heute Morgen, der Psalm 73. Genau das gleiche Thema. Haben Sie nicht ein viel gesegneteres Leben als ich? Ihnen scheint alles zu gelingen. Du schaust auf die Fassade. Du siehst, was du dir wünschst. Und das, was du hast, scheint so viel geringer zu sein. Aber wisst ihr, der Vergleich verzerrt den Segen. Und darum ist der Vergleich ein Räuber der Freude. Du siehst die Fassade und siehst nicht die Kehrseite. Dabei gibt unser Text hier einen wichtigen Hinweis. Es heißt hier in Vers 23, Betuel aber zeugte Rebekka. Betuel aber zeugte Rebekka. Rebekka wird erwähnt. Warum wird sie erwähnt, neben all den Söhnen, die hier genannt werden? Nun, wahrscheinlich hatte Nahor noch mehr Töchter als nur diese eine. Aber sie wird erwähnt, denn in Rebekka, der Enkelin Nahors, wird Isaak eine Frau finden. Der eine Sohn, der einzige Sohn Abrahams. Und sie werden Jakob zeugen und Esau. Und dieser Jakob, er wird die beiden Cousinen Rebekkas heiraten. Und mit ihnen und ihren beiden Mägden wird er 12 Söhne zeugen. Und diese 12 Söhne, sie werden zu 12 Stämmen. Und diese 12 Stämme, sie werden zu einer großen Nation. Und diese Nation wird von großer Bedeutung sein. Und Nahor, wisst ihr was? Über die meisten der Namen, die hier aufgezählt sind, wissen wir rein gar nichts. Und die Namen, die noch irgendwo vorkommen, haben keine große Bedeutung. Ja, der Vergleich ist ein Räuber der Freude. Und er verzerrt den Segen. Er trübt den Blick auf den Segen. Und genauso ist es mit dem Leid. In Kapitel 23 beginnt es mit Trauer. Bevor Abraham auch nur einen Enkel sieht. Bevor er auch nur einen Hinweis darauf bekommt, dass seine Nachkommenschaft wächst, dass seine Familie zunimmt. Was passiert? Sarah stirbt. Gott, wo ist denn dein Segen hin? Ich fühle nichts. Wir lesen hier zum ersten Mal, dass Abraham weinte. Abraham weinte. Nun, Sarah war keine perfekte Frau. Gibt es auch nicht in dieser Welt. Aber sie war eine gläubige Frau. Und sie war eine treue Frau. Und sie war eine Frau, die Abraham liebte. Sie wird als Vorbild für ihren Glauben und ihren Respekt gegenüber Abraham von Petrus erwähnt. Sarah war eine Frau, die den Glaubensweg mit Abraham mitging. Sie war wirklich eine Gefährtin. Auf jeden Schritt ihrer beschwerlichen Reise durch Kanaan. Jedes Mal Zelt aufbauen, Zelt abbauen, Zelt aufbauen, Zelt abbauen. In der Wüste mit all den Strapazen, Sarah begleitete Abraham. Sie war eine treue Gefährtin. Durch alle Herausforderungen hindurch war sie an seiner Seite. Abraham hatte niemanden wie Sarah. Niemandem konnte er sich besser anvertrauen. Niemand konnte ihn besser verstehen unter den Menschen. Und sie stirbt, obwohl Abraham 10 Jahre älter war als sie. Abraham trauert und weint. Bevor es zur Vermehrung kommt, bevor auch nur irgendetwas von dieser Form des Segens sichtbar wird, spürbar wird, erfahrbar wird, wird es erstmal noch weniger. Fühlt sich das wie ein gesegnetes Leben an, Abraham? Spürst du den Segen, Abraham, während du deine geliebte Frau in ein Totentuch wickelst? Und vor Trauer und Kummer weinst? Nun, die Prüfung Abrahams war nicht vorbei am Gipfel von Moria. Ein gesegnetes Leben fühlt sich nicht immer segensreich an. Vergleich und Leid, Neid und Trauer können unser Empfinden trüben, unsere Freude rauben, unser Vertrauen erschweren, unseren Blick verdunkeln. Und das betrifft jeden Gläubigen, jeden Christen, jeden Gesegneten des Herrn. Das Neue Testament ist voll davon, dass es ankündigt, dass Herausforderungen und Bedrängnisse und Leiden und Traurigkeit auf uns wartet. Oh, wir dürfen nicht so naiv sein, einen falschen Maßstab anzulegen für das, was wir als ein gesegnetes Leben bezeichnen. Aber wir lesen hier von Abraham, um zu lernen, Segen nicht allein mit Gefühl zu suchen und nicht nach dem Vergleichsmaßstab dieser Welt. Ein gesegnetes Leben ist nicht immer augenscheinlich voller Gewinn und vor allem ist ein gesegnetes Leben nicht frei von Leid. Aber ein gesegnetes Leben ist ein Leben mit Gott in allem, durch alles hindurch. Segen ist da, wo der gnädige Gott uns nahe ist. Und Segen ist überall da, wo uns etwas näher zu Gott bringt. Was uns zu Gott führt, das dient zum Segen. Und vieles, was wir leichtfertig als Segen bezeichnen würden in dieser Welt, ist ein Fluch, weil es unser Herz bindet an falsche Götzen, weil es unser Herz wegbringt, abbringt von dem Gott des Segens, in dem allein Segen ist. Und darum 3 kurze Anwendungen. Zum einen, der Segen beruht auf Jesu Leben. Jesus ist der eine Nachkomme Abrahams, durch den wir aus allen Völkern und Nationen uns den Segen Gottes rühmen können. Allein wegen Jesus, wegen seinem Gehorsam, wegen seiner Gerechtigkeit, wegen seinem Leiden und Sterben und seiner Auferstehung, wegen seinem Sieg am Kreuz, dürfen wir Gesegnete sein. Er ist unser Stellvertreter geworden. Er hat für unsere Sünden bezahlt. Er hat für uns das Himmelreich verdient. Glaube an Jesus. Er allein ist der Grund für ein gesegnetes Leben. Und überall da, wo du Segen suchst, ab von der Grundlage von Jesus, ist es kein Segen. Durch Jesus allein wendet sich Gott uns freundlich zu. Und Jesus allein ist der Grund, wie es heißt im Neuen Testament, auf dass ich kein Fleisch rühme. Nicht wegen unserem Gehorsam, nicht wegen unseren Werken sind wir Gesegnete, sondern wegen der Gnade unseres Gottes in Jesus Christus, unserem Herrn. Und außerdem, der Segen verdient unser Leben. strebe nach einem geheiligten Leben. Gott nahe zu sein bedeutet, die Sünden loszulassen und im Gehorsam zu wachsen. Ein gesegnetes Leben ist nicht ein Leben, wo ich Leben in Sünde leben kann, wie es mir beliebt, und Gott tut mir dennoch Gutes. Ein gesegnetes Leben ist, wo Gott mich nicht lässt, in den Sünden zu leben und zu verharren und mich selbst zu ruinieren und zugrunde zu richten, sondern mich züchtigt und mich anreizt zur Liebe und zu guten Werken, zur Heiligung, ohne den niemand den Herrn sehen wird. Gehorsam und Heiligung ist nicht der Grund für den Segen, aber die Gesegneten sind dem Herrn dankbar. Sie haben erkannt, was wahrer Segen ist, und Gottes Segen verdient ein Leben, das ausgerichtet ist an dem, was Gott gefällt und was ihn ehrt. Ein Leben, das in Hingabe für Gott ist. Und darum schreibt Paulus, wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Wir wollen uns nicht unserer Werke rühmen, sondern unseres Gottes, der in uns wirksam ist. Und zuletzt, der Segen besteht trotz den Lebensumständen. Blicke nicht zu viel auf andere. Weder auf die Gottlosen, noch auf den Weg Gottes mit deinen Brüdern oder Schwestern. Vergleich führt meistens zu Stolz, Neid oder Selbstmitleid. Nichts davon fördert deinen Segen. Nichts. Und meistens fehlt uns die Einsicht, um wirklich vergleichen zu können. Wir sehen das groß an, was eigentlich gering ist im Leben des Nächsten. Und den großen Mangel auf seiner Seite, den übersehen wir leicht. Aber das, was uns fehlt, das scheint uns gigantisch zu sein. Wir vergleichen falsch. Und es fördert Missmut, Neid, Stolz oder Selbstmitleid. Vertraue im Glauben auf die Vorsehung Gottes. Auf Moria vertraute Abraham der Vorsehung Gottes, indem er sogar seinen Sohn nicht vorenthielt. Und das betrifft nicht nur den Gipfel Morias, es betrifft auch das Tal. Es betrifft unser tägliches Leben. Vertraue im Glauben auf die Vorsehung Gottes, das, was Gott tut in deinem Leben. Und das, was er dir vorenthält, dient zum Segen. Auf die Weise, wie Gott dich persönlich umsorgt und dich reichlich segnet mit dem, was du tatsächlich brauchst, um dich so zu verändern, wie es gut ist. Vertraue im Glauben auf die Vorsehung Gottes, gerade auch da, wo du Mangel siehst, wo du Schwachheit siehst, da, wo du mit Leid konfrontiert bist. Paulus schreibt in 2. Korinther 12, sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Damit die Kraft Christi bei mir wohne. Hier ist Segen. Nicht in äußerer Stärke, sondern in der Kraft Christi, die selbst und oftmals gerade in meiner Schwachheit ist. Selbst wenn es manche tränenreiche Zeiten gibt, wenn du ein Christ bist, wenn du an Jesus glaubst, lebe ein gesegnetes Leben. Dazu helfe uns Gott. Amen.